Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt bringe ich heute Morgen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Abvers 30 bis Kapitel 2, Vers 5. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in vorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, stell dir mal vor, das sind zwei Schüler, die eine Präsentation halten müssen in der Schule. Der eine Schüler steckt viele Stunden Arbeit in diese Präsentation. Er entwickelt eine Gliederung. Er verbringt Stunden mit der Recherche in der Bibliothek, liest Bücher. Die Präsentation wird fertig. Der andere Schüler nimmt die Aufgabenbeschreibung des Lehrers, tippt sie einmal in ChatGPT ein und druckt das Ergebnis aus. Der erste Schüler nimmt seine fertige Präsentation. Er hat sie dutzendmal geübt. Er hält sie fast auswendig und wird für seine gute Leistung mit der Note 1 belohnt. Der andere Schüler nimmt die ausgedruckte KI-Präsentation und liest sie einfach vor. Er bekommt für seine Leistung nur eine 3. Und jetzt stell dir vor, dieser zweite Schüler, also der mit der KI-Präsentation, geht, nachdem er den Vortrag gehalten hat, in der Klasse umher und rühmt sich für seine Leistung. Er erzählt jedem, ich habe noch nie was Besseres gemacht. Das war meine beste Leistung, die ich jemals gebracht habe. Wie würdest du als Mitschüler auf diesen Schüler reagieren? Wahrscheinlich würdest du dir denken, wie kann er so stolz auf seine Leistung sein? Ja, wenn es jemand gibt, der stolz sein soll, wenn es jemand gibt, der was Gutes geleistet hat, dann ist es der erste Schüler und nicht der zweite. Ja, er hat Stunden investiert und das Ergebnis war auch wirklich gut. Aber der zweite Schüler? Ja, dieses Beispiel zeigt dir, wie absurd es ist, wenn du dich für etwas rühmst, was du selbst nicht erreicht hast. Wie absurd es ist, wenn du stolz auf etwas bist, zu dem du nichts beigetragen hast. Wenn wir als Christen uns rühmen, wenn wir stolz auf das sind, was wir geschafft haben, dann ist das an Absurdität nicht zu überbieten. Weil wir alles, was wir haben, weil wir alles, was wir sind, in Christus sind. Ja, hier in Vers 31 wird es so deutlich. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wer sich rühmen will, der rühme sich nicht wegen seiner eigenen Taten. Ja, die Bibel sagt uns an so vielen Stellen klar und deutlich, wir sollen unseren Stolz ablegen, wir sollen nicht hochmütig sein. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, wir haben Psalm 20 eben gesungen. Dort heißt es in Vers 8, jene rühmen sich der Wagen, diese der Rosse, wir aber des Namen des Herrn unseres Gottes. Ja, die Menschen sind stolz auf das, was sie erreicht haben, auf ihre Wagen, auf ihre Rosse, auf ihre Stärke. Wir sollen auf etwas anderes stolz sein, nämlich auf Jesus. Und deshalb lautet das Thema der Predigt heute Morgen, sei stolz auf Jesus. Und es gibt drei Gründe, warum wir auf Jesus stolz sein sollen. Zum ersten, weil seine Taten deine Identität bestimmen. Zum zweiten, weil seine Botschaft deine Rettung ist. Und zum dritten, weil seine Kraft deinen Glauben wirkt. Sei stolz auf Jesus, weil seine Taten deine Identität bestimmen, weil seine Botschaft deine Rettung ist und weil seine Kraft deinen Glauben wirkt. Vielleicht fragst du dich, was genau jetzt hier in diesem Kontext mit Stolz sein gemeint ist. Ja, was bedeutet es, sich zu rühmen? Ja, wir kennen aus unserem Alltag, wenn wir stolz sind auf uns, auf unsere Leistung, wie der Schüler. Wir kennen das vielleicht auch, wenn wir stolz sind auf die Leistung von jemand anderem. Ein Kind ist stolz auf seinen Vater, die Eltern sind stolz auf das, was das Kind schon kann. Aber was bedeutet es hier, sich des Herrn zu rühmen? Ganz konkret bedeutet es sich, des Herrn zu rühmen, indem du alles in deinem Leben von Jesus erwartest. Ja, das können die großen Antworten auf die großen Fragen deines Lebens sein. Was ist der Sinn des Lebens? Wo finde ich Vergebung angesichts meines Versagens? Das kann aber auch die Ausrichtung bei wegweisenden Entscheidungen sein. Die Frage, woher nehme ich meine Kraft, um tagtäglich so zu leben, wie es Gott gefällt? Ja, wir rühmen uns des Herrn, indem wir uns mit allem, mit unserem ganzen Leben auf ihn ausrichten. Diese Haltung ist so wichtig, weil das Stolzsein auf Jesus gleichzeitig bedeutet, dass du nicht stolz auf dich selbst bist. Wenn wir uns des Herrn rühmen, dann rühmen wir uns nicht wegen unseren Taten oder wegen unserem Können, sondern wir blicken auf ihn. Wir verstehen unsere Position vor Gott und vertrauen ihm. In dieser Ehrfurcht vor ihm leben wir dann, vertrauen auf sein Tun und freuen uns an ihm. Wir sind zufrieden mit ihm und wissen, dass er uns alles gibt, was wir brauchen. Aus diesem Grund sucht der, der sich des Herrn rühmt, seine Nähe. Er beschäftigt sich mit Gott. Das führt dazu, dass man Gott noch besser erkennt, dass man sich noch mehr an ihm erfreut, dass man ihm noch mehr vertraut und noch mehr auf ihn fokussiert ist. Ja, durch die Beschäftigung mit Gott merken wir, Gott ist so viel größer und so viel herrlicher, als wir es uns hätten jemals vorstellen können. Das Rühmen Gottes, das ist ein Jubelschrei, eine Lobeshymne auf Gott. Ja, wir stimmen dann mit den Psalmisten ein, die sagen, ich will dich erheben, mein Gott. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen rühmen. Groß ist der Herr, hoch zu loben, ja, seine Größe ist unerforschlich. In dieses Lob stimmen wir ein, wenn wir sehen, was Jesus für uns getan hat. Der erste Grund, warum du stolz sein sollst auf Jesus, weil seine Taten deine Identität bestimmen. Vers 30 beginnt mit, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Und uns wird hier am Ende dieses ersten Kapitels des Korintherbriefs wiederholt, was uns schon davor immer wieder gesagt wurde. Nämlich, deine Identität liegt allein in Christus. Alles, was du bist, bist du nur auf der Grundlage von ihm. In ihm findest du die Frage, wer bin ich? Und das ist so wichtig, weil die Korinther damals viel zu gerne auf sich selbst geschaut haben und bei sich selbst nach Antworten gesucht haben. Ja, in den Versen 10 bis 17 sehen wir, dass sie in Parteiungen verstrickt waren, dass sie im Streit gelebt haben. In den Versen 18 bis 25 lesen wir dann, wie sie, genau wie ihre Zeitgenossen, den Philosophien nachliefen, wie sie Spektakel erwartet haben, anstatt auf die Predigt des Evangeliums zu hören. Sie waren abgelenkt von dem, der zentral stehen sollte, nämlich Jesus. Und bevor du dir jetzt denkst, ja, die Korinther, die hatten diese Korrektur damals wirklich nötig, auch wir haben diese Korrektur so viel mehr nötig, als wir so oft denken. Ja, wie oft suchen wir unsere Identität in anderen Dingen? Wie oft drücken wir Christus aus dem Zentrum? Wie oft sind wir in unserem Denken auf banale Dinge fokussiert? Vielleicht dadurch, dass unser Alltag voll ist von Arbeit, sodass wir vergessen, an Jesus zu denken und in einer Art Parallelwelt ohne Jesus leben? Vielleicht dadurch, dass wir die Entscheidungen unseres Lebens treffen, ohne nach Gott zu fragen und nach seinem Willen? Indem wir die Berufswahl allein vom Gehalt abhängig machen? Oder davon, wie viel Spaß uns der Beruf macht? Vielleicht versuchst du, ein moralisch gutes Leben zu leben, Gottes Gebote zu halten, aber suchst die Kraft dafür nicht in Christus? Und manchmal suchen wir unsere Identität auch in etwas Zweitem, neben Christus. Ja, du fragst zwar nach Gott und nach seinem Willen, aber die Meinung deiner Familie ist mindestens genauso wichtig. Du suchst nach dem Sinn des Lebens in der Bibel, aber eben nur so lange, wie das, was die Bibel sagt, im Konsens mit unserer Gesellschaft ist. Ja, oft werden wir Christus nicht ganz los, aber wir stellen etwas neben ihn. Und dadurch verschiebt sich unser Fokus. Meistens merken wir es noch nicht mal. Sich in Jesus zu rühmen, so wie es Vers 31 hier ganz klar von uns fordert, bedeutet, das ganze Leben auf Jesus zu bauen, das ganze Leben an ihn zu hängen. Ja, wenn wir unser Leben mit einem Haus vergleichen, dann ist das Fundament Jesus. Jesus allein. Dieses Fundament darf nicht geteilt sein. Nach dem Motto, die eine Hälfte gehört Jesus und die andere Hälfte gehört meine Arbeit, meine Familie, meinen Freunden, meinen Hobbys. Das ist das Gefährliche, vor dem wir hier gewarnt werden. Dass es eben nicht Jesus plus etwas anderes ist, das unsere Identität ausmacht. Nein, Jesus allein ist die Grundlage deiner Identität. Weil du eng mit ihm verbunden bist, weil du ganz fest zu ihm gehörst. Jesus bestimmt deine Identität, weil er die Grundbausteine deiner Identität selbst gelegt hat. Ja, Vers 30. Er ist dir zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung gemacht. Ja, bevor uns Jesus das gemacht hat, waren wir genau das Gegenteil. Unsere Identität in Jesus ist so besonders, weil sie unserer Identität, die wir von Geburt an hatten, so entspricht, entgegengesetzt ist. Wir waren eben nicht weise. Wir waren unverständlich, verblendet. Doch dieser Unverständlichkeit hat sich Gott angenommen. Er hat sich uns offenbart. Er hat sich uns gezeigt. Er hat uns gezeigt, dass in ihm alle Schätze aller Weisheit verborgen sind. In ihm haben wir alle Weisheit, die wir brauchen. Ja, auch bevor wir diese Weisheit hatten, dachten wir, dass wir weise sind. Wir dachten, dass wir die Weisheit haben, genauso wie die Korinther hier in den Versen 18 bis 25. Aber unsere menschliche Weisheit ist eben nichts im Vergleich zur Weisheit Gottes. Indem Jesus uns zur Weisheit gemacht wurde, hat Gott unsere vermeintliche menschliche Weisheit zerstört und hat uns die wahre Weisheit geschenkt. Das bedeutet nicht, dass wir alles verstehen, dass wir alles wissen, aber es heißt eben, dass wir ihn erkennen und dass wir nach nichts anderem mehr suchen müssen als nach ihm. Durch seine Weisheit haben wir erkannt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir kennen Gottes Plan für diese Welt, nämlich uns ungerechte Sünder zu Gerechten zu machen. Ungerechte Sünder, wie wir sie auch mal waren. Ungerechte Sünder, deren Identität Christus vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Er hat uns von unserer Ungerechtigkeit befreit. Er hat uns gerecht gesprochen, er hat unsere Schuld getragen. Ja, das ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Kern vom Werk Jesu, das ist der Kern deiner neuen Identität. Ohne die Gerechtigkeit keine neue Identität. Denn die Gerechtigkeit, das ist der Grund, auf dem wir zu Christus kommen dürfen. Es ist der Grund, dass du Kind Gottes heißen darfst. Es ist nicht mehr die Sünde, die dich auszeichnet. Es ist nicht mehr die Sünde, die dein Leben bestimmt. Es ist nicht mehr die Sünde, die verhindert, dass du zu Gott passt. Denn durch die Tat von Jesus am Kreuz hat sich dein Stand vor ihm radikal verändert. Der Grundstein deiner neuen Identität wurde gelegt. Aber diese neue Identität, sie besteht eben nicht nur in der Gerechtigkeit, sondern auch in der Heiligung. Gott erklärt dich nicht nur für gerecht, er vergibt dir nicht nur deine Schuld, sondern er schenkt auch, dass du Stück für Stück in sein Bild verwandelt wirst. Er will, dass du entsprechend deiner neuen Identität lebst, dass du ihm ähnlicher wirst. Und auch das passiert nicht aus deiner Kraft, sondern aus der Gnade Gottes, durch sein Werk in dir. Es sind seine Taten, auf denen deine Identität beruht. Es ist er, Christus, der dir zur Heiligung gemacht wurde. Er hat uns Christus geschenkt, damit wir durch sein Werk Tag für Tag verändert werden. Aus diesem Grund gehört ihm aller Ruhm und nicht irgendwelchen Menschen. Zusammenfassend kann man all dies mit dem Wort der Erlösung. Jesus ist uns zur Erlösung gegeben. Die Offenbarung, die Gerechtigkeit, die Heiligung, sie alle dienen diesem einen Ziel, dich von der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Unsere Identität ist so sehr in Christus verwurzelt, weil er uns aus der Hand des Teufels befreit hat. Ja, du kennst vielleicht Mozarts Zauberflöte. Ja, da gibt es dieses Mädchen, Pamina, die von einem bösen König gefangen wird. Sie sitzt dort in diesem kalten, dunklen Gefängnis, hat keine Aussicht auf jede Flucht. Und dann gibt es diesen starken Prinzen, Tamino. Und dieser starke Prinz geht hin, besiegt den König und rettet das Mädchen aus der Gefangenschaft. Nach der Rettungstat heiraten sie und leben glücklich bis zu ihrem Lebensende. Ja, diese Identität der Prinzessin, sie ist eng mit dem Werk des Prinzen verknüpft. Durch den Prinzen wird sie zur Prinzessin. Durch den Prinzen wird sie aus der Gefangenschaft erlöst. Aber ihre Befreiung dient nicht in allererster Linie ihr allein, sondern dem Ziel des Prinzen. Der Prinz Tamino holt dieses Mädchen aus der Gefangenschaft. Und durch seine Taten bekommt sie eine neue Identität, eine neue Rolle. Und diese Rolle gründet sich in ihm. Genau so ist es mit uns und Christus. Ja, durch seine Taten sind wir von unserer alten Identität befreit und haben eine neue Identität. Auf diese alte Identität konnten wir nicht stolz sein, weil sie eben aus Unweisheit, aus Ungerechtigkeit, aus Unheiligkeit, ja aus Gefangenschaft bestand. Aber diese neue Identität ist genau das Gegenteil. Und in dieser neuen Identität zeigt sich dir, was Christus dir geschenkt hat. Er offenbart sich dir die ganze Herrlichkeit. Deswegen können wir uns dieser Identität rühmen. Nicht, weil wir irgendwas dazu getan hätten, nicht, weil wir irgendwas geleistet haben, sondern weil Jesus die Grundlage ist. Und stolz zu sein auf diese neue Identität, die er dir gegeben hat, bedeutet, gemäß dieser Grundlage, gemäß dieser Identität zu leben. Denn wenn Pamina ihr Leben als Prinzessin lebt, dann bringt sie damit zum Ausdruck, ich schätze die Taten von Tamino. Ich bin stolz auf ihn. Genauso auch du, wenn du dein Leben nicht auf ein geteiltes Fundament, sondern allein auf Christus baust. Stell dir mal vor, du triffst auf der Straße einen Mann, der Lederhose trägt, ein blau-weißes kariertes Hemd anhat und einen Filzhut auf dem Kopf hat. Ja, du hast wahrscheinlich jetzt ein Bild von einem Bayer im Kopf. Du denkst dir, ich kann ihn zuordnen, ich weiß, wo er herkommt. Und du sprichst ihn an. Und er antwortet dir in reinem Hochdeutsch. Wahrscheinlich wirst du in dem Moment stutzig. Du denkst dir, warum sieht der aus wie ein Bayer, aber spricht kein bisschen bayerisch? Genau so lebst du, wenn du dein Fundament geteilt hast. Du vereinst was, was offensichtlich nicht zusammenpasst. Du legst ein äußerliches Bekenntnis ab, das super fromm klingt, aber das insgeheim ein selbstbestimmtes Leben führst. Sei stolz auf die Identität, die Christus dir gegeben hat. Leb gemäß dieser neuen Identität. Ja, die Identität, die Christus dir gegeben hat, sie ist die Folge seiner großartigen Botschaft, die dir verkündigt wurde. Und das ist der zweite Grund, auf den du stolz sein solltest. Sei stolz auf Jesus, weil seine Botschaft deine Rettung ist. Als Martin Luther vor 500 Jahren die 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat, da kannte ihn fast niemand. Ja, niemand wusste, wer war dieser Priester aus Wittenberg. Und das hat sich in den Jahren danach zwar geändert, aber es hat sich nicht geändert, weil Luther so besonders war, sondern es hat sich geändert, weil seine Botschaft so besonders war. Ja, Luther selbst hat mal gesagt, als ich mit Magister Philippus Wittenbergisch Bier trank, da ging das Wort durchs Land und tat's. Ja, er wusste, dass das Wort das Zentrale ist. Das Besondere an der Reformation war nicht, dass sie von besonderen Menschen ausging, dass diese Menschen irgendwas Großartiges getan hätten. Das waren unbedeutende Mönche, einfache Priester und sogar Theologiestudenten. Keiner von ihnen war bekannt, keiner von ihnen war berühmt. Was die Reformation so schnell, so bekannt und so wirksam gemacht hat, war der Inhalt der Botschaft. Die 95 Thesen waren eine Sensation, nicht wegen dem Mann, der es in die Tür genagelt hat, sondern wegen dem Inhalt auf dem Blatt Papier. Die Botschaft war deutlich wichtiger als der Botschafter. Und genau diesen Punkt macht auch der Apostel Paulus hier im 1. Korintherbrief immer wieder. Er sagt, es geht nicht so sehr darum, wer euch die Botschaft bringt. Es geht um die Botschaft selbst. Es geht nicht so sehr darum, ob die Botschaft gut klingt, ob sie mit rhetorischen Tricks verkündigt wird, ob sie klingt wie die Weisheit der Welt. Nein, er sagt, ich bin gekommen, um euch in hervorragender Redeweise oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Kapitel 2, Vers 1. Paulus macht deutlich, es geht nicht um meine Redekunst. Das Zentrum ist die Botschaft selbst. Das Zentrum ist das Zeugnis Gottes. Unabhängig davon, wie unscheinbar und klein es auf den ersten Moment wirken mag. Damit lenkt Paulus den Blick wieder weg von uns Menschen. Und er sagt das wieder zu den Korinthern, die so sehr auf Menschen geschaut haben, die in den Parteiungen lebten, die der Weisheit der Welt hinterherliefen und die von Paulus immer wieder heftig ermahnt werden müssen. Sie schauen auch jetzt wieder auf die Rede Weisheit. Sie fragen nicht, was wird hier verkündigt, sondern wie wird hier verkündigt. Klingt es gut? Ist es rhetorisch perfekt oder eher Mittelmaß? Ist es interessant oder ist der Prediger eher langweilig? Und auch wenn das nicht die Fragen sind, die wir uns immer wieder stellen, diese Verse machen auch uns deutlich, dass wir viel zu oft auf den Botschafter fokussiert sind, anstatt auf die Botschaft. Es sind vielleicht beliebte, bekannte Prediger, die wir gern hören, denen wir Glauben schenken, weil wir den Botschafter mögen. Es sind vielleicht auch christliche Influencer, denen wir folgen, weil es im Trend liegt, ihnen zu folgen. Und gerade im letzten Herbst war es kaum zu übersehen. Nachdem Charlie Kirk gestorben ist, wurde Charlie Kirk auf einmal der Botschafter schlechthin. Aber weil er der Botschafter schlechthin wurde, ist seine Botschaft häufig untergegangen. Und das ist keine Kritik an diesen Predigern oder an Charlie Kirk. Das ist eine Kritik an unserem Umgang mit ihnen. Daran, dass auch wir versucht sind, den Botschafter über die Botschaft zu stellen. Wir erhöhen den Botschafter unabhängig von seiner Botschaft. Und wir werden davor gewarnt, eben nicht, weil diese Botschafter das Problem sind. Ja, hier im Korintherbrief war der Apostel Paulus der Botschafter. Wenn wir Pastoren und Theologen hören, dann sind das treue, gottesfürchtige Männer, die gute Predigten halten, die viel Wahres sagen. Das Problem ist nicht, dass wir nicht auf diese Menschen hören dürften, dass wir diese Menschen nicht als Vorbilder haben sollten. Nein, ganz im Gegenteil. Gute Vorbilder helfen uns. Gute Vorbilder bringen uns in unserem Glauben weiter. Das Problem ist der Stellenwert, den wir diesen Botschaftern geben. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Mit Vers 2 stellt uns Paulus hier diese Frage, wer ist das Zentrum? Der Botschafter oder die Botschaft? Können wir noch sagen, dass wir unter uns nichts anderes wissen wollen als Christus, und zwar gekreuzigt? Oder wissen wir unter uns nur Charlie Kirk, irgendein Pastor, irgendein Influencer? Oder anders gefragt, hast du die Botschaft im Zentrum? Hast du das Evangelium als Mittelpunkt? Warum das so wichtig ist, ist offensichtlich. Jesus allein ist der Mittelpunkt dieser guten Botschaft. Er allein ist es, der dich rettet. Die Botschaft ist unabhängig von ihrem Botschafter, weil der Botschafter, der die Botschaft verkündet, keinen Einfluss auf diese Botschaft hat. Der Botschafter hat die Rolle inne, die früher der Herold des Königs hatte. Er bekommt die Botschaft, geht zu den Menschen und verkündigt ihnen diese Botschaft. Er macht das, ohne was hinzuzugeben und ohne was wegzunehmen. Er hat keinen Einfluss auf den Inhalt der Botschaft. Er ist nur der Botschafter. Und deshalb kommt es bei der Verkündigung des Evangeliums nicht so sehr darauf an, ob der Verkündiger interessant spricht oder nicht. Natürlich hilft es, wenn Predigten interessant sind. Das erhöht die Aufmerksamkeit. Aber das ist eben nicht das Wichtigste. Es kommt auf die Botschaft an, die so mächtig ist. Die von Gott kommt und durch die Gott wirkt. Gerade dann, wenn es in der Welt langweilig oder dumm erscheint. Ja, aus menschlicher Sicht ist die Botschaft, die wir verkündigen, nichts Mächtiges und Großes. Ein Mann reist durch Israel, predigt dort, stirbt am Kreuz. Das ist keine besondere Geschichte. Aber diese Niedrigkeit hält Gott eben nicht ab. Ja, auch wenn menschlich betrachtet andere Mittel interessanter wären. Gott hat eben genau diesen Weg gewählt, um Menschen zu retten. Gott hätte Engel auf die Welt schicken können, um den Menschen das Evangelium zu erklären. Er hätte Zeichen und Wunder benutzen können. Er hätte die weisesten Menschen aussuchen können. Oder. Aber Gott hat eben genau diesen Weg der Verkündigung seines Wortes gewählt und die Kraft darin gelegt. Ja, er wirkt durch diese einfach, fast schon zu einfache Botschaft. Deshalb dürfen wir sie niemals kleinreden. Deshalb dürfen wir niemanden über diese Botschaft erhöhen. Auch nicht den und gerade nicht den, der sie uns bringt. Auch der Botschafter, der die Botschaft bringt, ist abhängig von dieser Botschaft. Ohne diese Botschaft ist nämlich auch der Botschafter nichts. Deshalb sei stolz auf die Botschaft, nicht auf den Botschafter. Prüf dich selbst und frag, wo du Botschafter über die Botschaft stellst. Wo es Botschafter gibt, denen du mehr vertraust als der Botschaft selbst. Wo bist du mehr stolz auf den Botschafter? Ja, wir brauchen nicht so sehr einen großen Botschafter, auf den wir stolz sein können, weil wir die größte Botschaft haben, auf die wir stolz sein sollen. Eine Botschaft, durch die Gott wirkt, durch die seine Kraft offenbar wird und durch die unser Glaube entsteht. Das ist der dritte Grund, warum du stolz sein sollst auf Jesus, weil seine Kraft dein Glauben wirkt. Kennst du Momente, in denen du mit Nichtchristen sprichst und dir irgendwann denkst, naja, der hat echt nichts verstanden. Ich habe ihm das Evangelium gerade zweimal erklärt und er spricht schon wieder über irgendwas Banales. Er hat nicht verstanden, um was es hier geht. Er hat die Wichtigkeit nicht verstanden, aber zum Glück habe ich sie verstanden. Ja, ich habe verstanden, wie wichtig das Evangelium ist und wie zentral es steht, gerade im Vergleich zu dem da. Wir sind sehr gut darin, stolz zu sein, auch nur auf den kleinsten Teil unserer Errettung. Ja, wenn wir länger darüber nachdenken, dann ist das ziemlich lächerlich. Wenn wir auch dann merken, dass unsere Errettung eben nicht von uns kommt, nichts daran. Auch unser Glaube ist nicht unser Werk, sondern es ist Gottes Geschenk an uns. Ja, Vers 5 sagt das so deutlich. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Es ist nicht unser Verdienst, dass wir glauben. Es ist Gottes Kraft, die diesen Glauben gewirkt hat. Paulus erzählt hier davon in Vers 3, wie er zu den Korinthern gekommen ist. Und er schreibt davon, dass er mit Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern kam. Na, er kam nicht selbstsicher, er kam nicht stolz, sondern schwach. Er war sich bewusst, um was es hier geht. Er wusste, die Botschaft muss im Mittelpunkt stehen. Er kam zu den Korinthern mit dem Blick auf Gott. Er wusste, ich bin schwach. Meine menschliche Fähigkeit reicht nicht aus, aber Gott und seine Kraft, sie sind stark. Und obwohl er das wusste, kam er mit Furcht und Zittern, weil er verstanden hat, wie groß die Aufgabe ist, die er hatte. Ja, er verkündigt nicht mehr und nicht weniger als die Worte des lebendigen Gottes. Er wusste, es geht darum, dass ich meine Aufgabe hier treu tue. Weil er wusste, wie schwach er ist, wusste er auch, wie sehr er Gott braucht. Er wusste, dass seine Rede nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit bestehen konnte. Er wusste, ich gehe nicht dorthin, um die Korinther von irgendwas zu überzeugen. Wir denken vielleicht manchmal, naja, wenn ich die besseren Argumente habe, wenn ich alle Einwände widerlegen kann, dann glaubt mein Gegenüber endlich. Aber hier wird uns diese Absurdität dieses Denkens vor Augen geführt. Ja, egal, wie sehr du dein Gegenüber mit irgendwelchen logischen Argumenten beeindruckst, es ist Gott, der das Herz verändern muss. Ja, der Glaube an das Evangelium, das ist keine Sache, zu der wir jemanden überreden könnten. Ja, das ist wie wenn du eine Schachtel Pillen nimmst, zu einem Toten hingehst und sagst, hier, nimm diese Pillen, dann wirst du gesund. Egal, wie gut dein Argument für diese Pillen ist, der Tote wird sie nicht nehmen. Zum Glauben gehört die Kraft Gottes. Es ist absolut notwendig, dass Gott durch seinen Heiligen Geist diesen Glauben wirkt. Dass wir nicht überreden, sondern dass Gott verändert. Vielleicht führt dieses Denken bei dir auch manchmal dazu, dass du Angst hast, deinen Glauben zu teilen. In der Familie, auf der Arbeit, mit Freunden denkst du dir, was mache ich, wenn meine Argumente nicht besser sind? Was mache ich, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, wenn ich seine Einwände nicht zurückweisen kann? Aber wenn du deinen Glauben teilst, dann kommt es nicht darauf an, wie gut deine Argumente sind, sondern es kommt darauf an, ob du Gott vertraust, dass er durch deine Schwachheit wirkt. Ja, wenn Gott durch die Verkündigung wirkt, dann macht er die Verkündigung im anderen fest und schenkt wahren, echten Glauben. Er schenkt, dass die Menschen das Evangelium verstehen, dass sie es für wahr halten, aber er schenkt eben auch, dass sie diesem Evangelium von Herzen vertrauen. Wenn wir das Evangelium verkünden, ja, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott den Glauben da schenkt, wo er will. Und es darf uns ermutigen, weil es eben nicht deine Kraft ist, sondern seine. Es darf dich ermutigen, den Glauben zu teilen, und es macht dich demütig, wenn du auf deinen eigenen Glauben blickst. Ja, wenn du auf deinen eigenen Glauben blickst, dann immer mit dem Wissen, dieser Glaube kommt nicht von mir. Dieser Glaube ist Gottes Geschenk. Ja, das ist die gleichzeitig ermutigendste und demütigendste Nachricht. Ja, dir wird auf der einen Seite gesagt, du kannst nichts machen, du bist viel zu schwach. Und auf der anderen Seite wird dir gesagt, du musst nichts machen, Gott tut es für dich. Das führt dazu, dass du aufhörst, stolz auf dich zu sein, stolz auf dein Tun. Egal, ob in der Verkündigung oder im Blick auf deinen Glauben. Und gleichzeitig führt es dazu, dass du stolz auf Jesus wirst. Ja, wir können stolz sein, weil er den Glauben in uns gewirkt hat. Weil selbst der kleinste Teil der Errettung, der Teil, für den wir uns so gerne verantwortlich machen, selbst diesen Teil der Errettung hat er übernommen. Und das Schönste an dieser Nachricht ist die unglaubliche Heilsgewissheit, die uns das zuspricht. Ja, stell dir für einen Moment vor, du müsstest deinen Glauben aus deiner eigenen Kraft kreieren. Dann würde dein Glauben in dem Moment aufhören, in dem du zu schwach wirst. Dann könntest du heute nicht sicher sein, ob du morgen diesen Glauben noch haben wirst. Dann wäre dein Glaube so lange brauchbar, bis deine Kraft aus irgendeinem Grund schwächer wird. Und diese Nachricht, die wäre fatal. Diese Nachricht wäre hoffnungslos. Aber eben weil deine Kraft nicht ausschlaggebend ist, weil dein Glaube auf Gottes Kraft ruht, aus diesem Grund kannst du Sicherheit haben. Du kannst dir sicher sein, ja, auch morgen werde ich diesen Glauben noch haben. Auch wenn ich schwach bin, wird dieser Glaube nicht schwinden. Du darfst dir ganz sicher sein. Gott hat dir diesen Glauben geschenkt und Gott wird dir diesen Glauben nicht nehmen. Ja, er ist treu und gerecht und seine Kraft ist niemals zu gering. Er ist es, der dich durchträgt und er ist es, der dir deinen Glauben erhält. Wenn wir auf unsere Kraft blicken, dann enden wir entweder im Hochmut oder in der Verzweiflung. Wir werden stolz, denken, dass wir besser sind als andere, denken, dass wir alles im Griff haben. Und dann irgendwann lässt dieser Stolz nach. Unsere menschlichen Leistungen hören auf, unsere Kraft ist nicht konstant gut. Wir hören auf, uns zu rühmen. Normalität kehrt ein, der Stolz lässt nach und wir landen in der Verzweiflung. Wir kommen zu dem Punkt, an dem wir realisieren, ich kann gar nicht alles im Griff haben, ich bin gar nicht so gut, wie ich dachte. Wenn wir aber stolz auf Jesus sind, wenn wir stolz auf sein Werk sind, wenn wir stolz sind auf das, was er für uns getan hat, dann ist das nicht nur für einen Moment. Ebenso wenig wie Gottes Kraft nachlässt, wird das Werk Jesu irgendwann normal für uns. Nein, stolz auf Jesus zu sein, das ist kein vorübergehendes Gefühl, keine kurze Freude. Stolz sein auf Jesus, das prägt dein ganzes Leben, jede Sekunde und jede Minute. Amen.